Was hat es eigentlich mit Kurstrends von Aktien auf sich? Es gibt ja zahlreiche klug klingende Sprüche wie "Greife nie in ein fallendes Messer", "Gewinner bleiben Gewinner" oder "Winners keep on winning", "Begrenze die Verluste und lass die Gewinner laufen" oder auch "Trend is your friend". Was steckt also wirklich dahinter? Macht es Sinn, auf die Gewinner der Vergangenheit zu setzen oder macht es vielleicht viel mehr Sinn, antizyklisch zu investieren? Buying the dip, also dort zu investieren, wo eine Aktie auch mal stärker gefallen ist. Ich habe mir mal die empirischen und finanzwissenschaftlichen Erkenntnisse angeschaut und durchaus überraschende Antworten gefunden. Also viel Spaß! Manchmal, wenn ich auch über Aktien spreche, dann höre ich, der Chart, der sieht ja aber wirklich grauenhaft aus. Wie kann man da denn investieren? Wo soll da denn Rendite entstehen? Und dahinter steckt dann eben ein oftmals kurzer Blick auf einen Chart, auf den Aktienkurs, und der ist gefallen. Und daraus wird dann geschlussfolgert, dann kann das ja nichts werden. Ich hoffe, dass jeder, der diesen Podcast schon länger hört, weiß, dass das eine sehr kurzgedachte These ist, einfach nur auf einen Chart zu schauen. Aber spannend ist ja trotzdem herauszufinden, was sagt denn eigentlich ein Kursverlauf über die letzten Monate oder Quartale aus? Eben weil es hier so viele Sprüche gibt, weil es hier so viele Weisheiten gibt und weil so viele sich auch abschrecken lassen von dieser antizyklischen Idee oder vielmehr von gefallenen Aktienkursen. Die Frage, die auch damit schwingt, ist auch, ob das überhaupt für uns irgendein Informationsgehalt hat. Wenn wir mal aus der Markteffizienzhypothese kommen, würden wir ja sagen, der Kurs, der sagt eigentlich gar nichts aus. Jeder kennt ja den Kurs der Vergangenheit und entsprechend ist diese Information, selbst wenn es irgendeine Information hätte, eingepreist. Man würde also sagen, es gibt da eigentlich nichts zu gewinnen. Das ist Zeitverschwendung, den Kurs anzuschauen. Und hier gibt es noch den Bereich der technischen Analyse und der Chartanalyse, wo man also tatsächlich auch noch versucht, Muster in einem Aktienkurs, in einem Chartbild zu erkennen. Darum soll es an dieser Stelle nicht gehen, die sind aber natürlich eng verknüpft. Hier soll es prinzipiell nur darum gehen, haben wir gerade einen positiven Kurstrend oder haben wir einen negativen Kurstrend und was von beidem ist jetzt eigentlich interessanter? Also man könnte sagen, das ist vielleicht ein kleines Teilgebiet der technischen oder der Chartanalyse. Und es könnte gute Thesen geben für beides. Also der Momentum-Effekt, also die Gewinner zu kaufen, da könnte man ja darauf setzen, okay, da gibt es gerade Rückenwind und da gibt es auch die These, dass der Aktienmarkt bei positiven Nachrichten diese vielleicht gar nicht stark genug einpreist und dann kommt das so tröpfchenweise rein und dann sehen wir eben einen eher stetig steigenden Aktienkurs. Es gibt auch etwas, darüber habe ich auf strategyinvest.de mal im Know-how-Bereich einen Beitrag geschrieben über den sogenannten Post-Earnings-Announcement-Drift. Was man dort sehen konnte, ganz verkürzt, ist, dass wenn die Gewinne, die Ergebnisse einfach, die veröffentlicht werden, positiv überraschen, dann steigt der Aktienkurs in der Regel sofort. Er neigt aber dazu, über die Wochen und Monate danach noch etwas mehr zu steigen. Und das ist ja auch irgendwo eine Form des Momentums. Auf der anderen Seite gibt es auch die antizyklische Idee. Ein Aktienkurs fällt, viele trauen sich nicht mehr, eine Aktie anzufassen, und früher oder später muss sie sich erholen. Irgendwann wird bei den meisten Aktien eben ein Boden gefunden und gibt es eben einen gewissen Wert. Und dieser Pessimismus führt dann zu günstigeren Bewertungen. Und es gibt auch die Regression zum Mittelwert, also die Mean Reversion im Englischen, die letztendlich besagt, es geht einem Unternehmen vielleicht mal schlecht, einem anderen Unternehmen gut. Aber langfristig sehen wir, dass kein Unternehmen für immer und ewig outperformt oder keine Branche für immer und ewig outperformt, die dann vielleicht auch irgendwann zu optimistisch bewertet ist, wohingegen die gefallenen Aktien, die gefallenen Branchen irgendwann zu pessimistisch bewertet werden. Und dann gleicht sich das irgendwann wieder ein bisschen an. Und dieses Angleichen bedeutet, dass die ganzen Gewinner dann mal wieder etwas fallen und die Verlierer wieder etwas steigen. Wenn man so will, könnte man sagen, 2020 und 2021 hat man gesehen, wie für die ganzen Tech-Aktien ein starkes Momentum da war. Und danach hat man aber eher eine Regression zum Mittelwert gesehen. Man hat gesehen, dass die Tech-Branche verloren hat und alle anderen Branchen, die vorher zu langweilig waren, die haben relativ gesehen wieder gewonnen. Das sind also so ein bisschen die Thesen, die ja auch gewissermaßen konträr zueinander stehen. Und es gibt unterschiedliche Studien dazu über die letzten Jahrzehnte, tatsächlich bis heute. Und wichtig ist nicht nur zu sagen, was empirisch gut funktioniert hat, sondern dass es eben auch irgendeine logische Begründung dahinter geben könnte. Diese logischen Begründungen, die sind wir gerade schon durchgegangen. Schauen wir also mal auf empirische Erkenntnisse und wie sich das auch entwickelt hat. Es gab Also es gab schon ja, früher Studien, aber 1985 hat eine nochmal mehr Aufmerksamkeit bekommen. Und zwar haben DeBond und Richard Thaler, auch ja, relativ bekannter Verhaltensökonom, die Studie Does the Stock Market Overreact veröffentlicht. Und da haben sie ein Loser-Portfolio und auch ein Winner-Portfolio zusammengestellt. Also gemessen, welche Aktie hat zuletzt eher verloren, Loser-Portfolio, welche hat eher gewonnen, Gewinner-Portfolio. Und sie haben festgestellt, dass der Aktienmarkt dazu neigt, kurzfristig überzureagieren. Also wenn es mal unvorhergesehene Ereignisse oder News gibt, dann überreagiert der Aktienmarkt in der Tendenz. Und langfristig kehrt sich das um. Tatsächlich gibt es dann hier so eine 5-Jahres-Periode, die sich angeschaut wird. Und darin schneiden die Loser-Aktien besser ab als die Winner-Aktien. Also das hier ist ein Argument für antizyklisches Investieren. Dann gab es 8 Jahre später eine Studie von Jagadeesh und Tiedemann, also 1993, die auch Bezug nehmen, ganz zentral auf diese eben erwähnte Studie von DeBond und Thaler. Und ihre Untersuchung heißt Returns to Buying Winners and Selling Losers: Implications for Stock Market Efficiency. Und darin stellen sie fest, über 3- und 12-Monats-Zeiträume performen die Aktien, die vorher am besten performt haben, besser. Über die nächsten Jahre verschwindet dieser Effekt aber, beziehungsweise er kehrt sich dann sogar um. Sie sagen konkret, in den ersten 3 bis 12 Monaten performen also die Gewinner der Vergangenheit besser und dann über die dann folgenden 2 Jahre verschwindet dieser Effekt eigentlich. Also wenn man sozusagen ja, 3 Jahre hält, dann ist der Effekt eigentlich weg. Und in der Studie davor kam raus, wenn man dann sogar 5 Jahre hält, dann macht es mehr Sinn, auf die Verlierer zu setzen. Dann haben die beiden Autoren das 2001 nochmal mit neueren Daten bestätigt. Also auch da bestätigen sie tendenziell die These von DeBond und Thaler, wonach wir kurzfristige Überreaktionen sehen, die dann aber langfristig tatsächlich abgebaut werden. Und da gibt es auch eine gute Darstellung in der Studie, die das visualisiert. Ich verlinke auch nochmal meinen Beitrag dazu, wenn man das im Nachgang nochmal ja, mitverfolgen will oder vielleicht parallel drauf schauen möchte. Dort wird visualisiert über die X-Achse die Monate, 60 Monate, also 5 Jahre, und auf der Y-Achse dann die kumulierte Rendite, die man mit einer Strategie, mit einer Momentum-Strategie erzielen würde. Und man sieht, dass kurzfristig die Rendite steigt, etwa bis Monat 12. Ja, also bis zu 12 Monaten sieht man dieses positive Momentum. Wenn man dann allerdings länger hält, ab da fängt das an, sich abzubauen. Dann würde man sagen, man kann mit dieser Strategie tendenziell immer noch eine Zeit lang gut performen, aber ab Monat 12 wird man dann ja sozusagen relativ gesehen underperformen. Also man zehrt eigentlich nach Monat 12 noch von der Rendite, die man in den ersten 12 Monaten gemacht hat. Diese Outperformance, die wird dann aber eben immer geringer. Das wird auch nochmal in unterschiedliche Zeiträume unterteilt. In dem einen Zeitraum ist man dann etwa nach 4 Jahren tatsächlich im negativen Bereich, was hier bedeutet, man erzielt tatsächlich eine Underperformance mit einer Momentum-Strategie. Und 1999, da haben sie ebenfalls was veröffentlicht und darin geschrieben, dass sie diesen Reversal-Effekt vor allem nach 4 und 5 Jahren beobachten. Auch James O'Shaughnessy hat sich dazu geäußert, hat unter anderem das Buch What Works on Wall Street geschrieben, ist relativ bekannt in dem ja, quantitativen Anlageuniversum, also wo es wirklich um ganz klare Zahlen geht und daraus abzuleiten, welche Rendite daraus womöglich resultiert. Und er schreibt auch, dass kurzfristig Gewinner dazu neigen, Gewinner zu bleiben. Aber wenn man langfristig drauf schaut, dann sieht man eher das Gegenteil. Kurzfristig ist relative Stärke, also eine relativ gesehene Outperformance. Allein der Kurs ein positives Zeichen. Er sagt wörtlich, eines der mächtigsten oder einer der mächtigsten Wachstumsfaktoren. Langfristig steht man deutlich besser da, wenn man eine konträre Strategie, eine antizyklische Strategie nutzt, die Aktien auswählt aus einer Gruppe von Aktien, die die schlechteste 5-Jahres-Performance der Vergangenheit hat. Auch Tobias Wiest hat 2022 erst viele wissenschaftliche Studien dazu zusammengefasst und das eigentlich nochmal bestätigt. Auch die Gründe dafür untersucht, und das könnte einerseits tatsächlich risikoseitig sein, was immer mal wieder diskutiert wurde, dass eigentlich ja, das irgendwie durch ein erhöhtes Risiko erklärbar ist. Da muss man so ein bisschen sagen, dass immer wieder versucht wird, aufrechtzuerhalten oder zu erklären, dass Märkte ja effizient sind. Und das sind sie dann, wenn wir mit einer Outperformance oder wenn wir die Outperformance dadurch erklären können, dass man ja mehr Risiko eingeht. Und deswegen wird dann ganz oft danach gesucht, was ist denn jetzt der Risikofaktor? So richtig, also ich habe mich da jetzt ja auch ziemlich stark eingelesen, habe ich jetzt nicht den überzeugenden Risikofaktor gesehen, der das dieses Phänomen erklärt, vor allem da kurzfristig eine Momentumstrategie, aber langfristig eine antizyklische erklärt. Und dann gibt es aber auch viele verhaltensökonomische Erklärungen, die ich persönlich hier für etwas stichhaltiger halte. Und auch, dass die Aktienmärkte dann überreagieren oder vielmehr Anleger an den Aktienmärkten überreagieren, das ist ja eine verhaltensökonomische Erklärung, die ich durchaus nachvollziehbar finde. Also wenn man sich auch anschaut, wie viele Neulinge agieren, dass einfach Trends befeuert werden, dass die Finanzindustrie Trends befeuert und das kann kurzfristig gut gehen. Wenn das aber immer so weitergeht, führt das irgendwann zu starken Unter- und Überbewertungen, die irgendwann korrigiert werden und dann dreht das Momentum ja quasi und dann sehen wir eigentlich eine Antizyklik. Also nochmal konkreter formuliert, wenn jetzt beispielsweise Tech-Aktien ein Jahr outperformen und die Bauindustrie als Beispiel hat eine Underperformance ein Jahr lang, dann ist das ja dieser Momentum-Effekt. Das geht dann 3 Monate so weiter, nach 6 Monaten geht es so weiter, nach 9 und nach 12. Dann sind Tech-Aktien aber irgendwann womöglich zu optimistisch bewertet und die Bauindustrie zu pessimistisch. Und dann kann es ja irgendeinen Auslöser mal geben, irgendein makroökonomisches Ereignis oder irgendwann dreht sich einfach die Börsenstimmung. Da gibt es eben zu viele Skeptiker, einige fundamentale Anleger, die merken, nee, das passt nicht, das kann nicht so weit auseinandergehen. Und dann dreht sich das ja, dann sehen wir eine deutlich bessere Performance, auch schon kurzfristig bei der Bauindustrie, schlechter bei den Tech-Aktien. Und dann würde ja ein Momentum-Anleger in dem Moment erstmal Geld verlieren und dann aber sein Depot umschichten, also auf die Bauindustrie setzen und quasi short gehen auf Tech-Aktien. Und dann erleben wir ja, wenn wir jetzt vom Startpunkt Null ausgehen, wo wir ganz am Anfang standen, wo Tech-Aktien erst angefangen haben, out zu performen und die Bauindustrie underperformed hat, da fängt das dann sozusagen an, dass wir dann auf lange Sicht dieses Reversal sehen. Und daraus leitet sich auch so ein bisschen ab, wie man dann in der Praxis vorgehen kann. Also nach allem, was ich gesehen habe, würde es die überlegene Strategie sein in der Theorie, kurzfristig auf die Gewinneraktien der Vergangenheit zu setzen und dieses Portfolio aber dann sehr regelmäßig neu zu ordnen. Also nach 6 Monaten oder nach 12 Monaten wieder anzupassen, zu gucken, was lief im letzten Zeitraum am besten und das Ganze neu zu strukturieren. Und dann kann es durchaus sein, dass man in mehreren Jahren hintereinander mit dem Momentum-Effekt Erfolge erzielt. Da gibt es aber auch sogenannte Momentum-Crashes. Also da kann man nochmal tiefer reinschauen in diesen Momentum-Faktor. In der Academy mache ich das auch, da gibt es auch Videos dazu, dass es eben manchmal dann doch bei dieser Anlagestrategie deutlichere Abstürze gibt. Aber das wäre dann wohl laut Finanzwissenschaft die überlegene Strategie. Mit dem großen Nachteil, dass das relativ zeitaufwendig ist und dass es ja auch höhere Transaktionskosten produziert, wenn wir das jetzt selbst machen. Wir können auch in ETFs investieren, die das Ganze umsetzen. Es gibt beispielsweise einen Index, den MSCI World Momentum Index. Und ich habe ja schon über den Gerd Kommer ETF gesprochen. Da ist das auch einer der Faktoren, der umgesetzt wird, der Momentum-Effekt. Schauen wir aber mal auf den MSCI World Momentum, damit wir den Faktor isoliert haben. Dann sehen wir dort ein Turnover. Also wie viel Prozent des Portfolios wird innerhalb eines Jahres letztendlich ausgetauscht. Und wir sehen, der Turnover liegt bei 108%. Also da Index wird eben mehrmals angepasst und eigentlich statistisch bleibt keine Aktie ein Jahr in diesem Index. Beim MSCI World haben wir ein Turnover von 2%. Also 2% gegen 108%, das zeigt schon diese Aktivität in einem solchen Index. Und entsprechend teurer macht es das ja für einen ETF, das auch nachzubilden. Also das ist wohl alles mittlerweile heute relativ günstig machbar. In der Tendenz ist es aber eben ein Nachteil. Und als Privatanleger, da halte ich so eine Momentum-Strategie für kaum oder nur sehr schwer umsetzbar, eben wegen der hohen Trading-Frequenz und weil man dann auch selber Lust drauf haben muss, das Ganze so hochfrequentiert umzusetzen. Und als Privatanleger macht man sich damit eben auch so ein bisschen den Steuerstundungseffekt kaputt. Also wenn wir einfach mal berechnen, wer steht allein steuerlich besser da? Beide zwei Anleger erzielen die gleiche Rendite vor Kosten und vor Steuern. Der eine hält aber einfach nur 10 Jahre und versteuert dann und der andere handelt jedes Jahr und muss jedes Jahr schon seine Gewinne versteuern. Dann sieht man eben, dass die effektive Steuerlast bei dem Anleger geringer ist, der 10 Jahre hält. Das nennen wir Steuerstundungseffekt, kann man eben nochmal ausführlicher durchrechnen, aber den macht man sich eben mit einer Momentumstrategie, wenn man sie selbst umsetzt, tendenziell eher kaputt. Und dann merken wir auch, dass tatsächlich beides wahr sein kann. Also es kann wahr sein, dass es den Momentum-Effekt gibt, dass Gewinner Gewinner bleiben. Aber es ist genauso wahr, dass Gewinner eben nicht ewig Gewinner bleiben und irgendwann ein antizyklisches Investieren funktioniert. Der wichtige und differenzierende Faktor. Und der wird fast nirgendwo genannt. Da werden immer wieder diese klug klingenden Sprüche bemüht, die ich ja eingangs genannt habe. Also greife nie in ein fallendes Messer. Gewinner bleiben Gewinner. Begrenze die Verluste und lass die Gewinner laufen. The trend is your friend. Das sind ja alles kluge Sprüche. Es klingt alles toll und kann man super irgendwo schreiben, kommentieren und sich an die Wand kleben. Aber dieser ganze Kontext dahinter fehlt ja. Und der Kontext ist eben, dass all diese Sprüche nur für kurzfristige Zeiträume gelten und dass wir langfristig eher die Regression zum Mittelwert sehen und dass ein langfristig orientierter Anleger eher davon profitieren würde, auf eine antizyklische, konträre Strategie zu setzen. Und das ist ganz gefährlich, wenn man eigentlich ja, sozusagen ein langfristiger Anleger ist und dann glaubt, man müsse auf eine Momentumstrategie setzen. Das ist eine große Gefahr. Genauso auch umgekehrt. Wenn ich eigentlich meine Geldanlage alle paar Wochen anschaue und bewerte und eigentlich antizyklisch investiere und nach 3 Monaten passiert nichts und dann bin ich enttäuscht, ja, das ist eigentlich genau das, was die Finanzwissenschaft eben nahelegt, dass man für eine antizyklische Strategie, eine konträre Strategie ohnehin mehr Durchhaltevermögen braucht, aber eben auch Geduld braucht. Und hier reden wir wirklich über mehrere Jahre, dass sich sowas rauskristallisiert. Und bei der Momentum-Strategie, die muss ich eigentlich kurz oder die muss ich vielmehr langfristig eigentlich nicht umsetzen, weil das bringt mir da relativ wenig, dann leide ich eben eher unter der Regression zum Mittelwert. Und dann auch diese ganzen Gedanken, die man sich macht, wenn man einen Aktienkurs sieht, die kann man damit hoffentlich, und davon bin ich überzeugt, mir selbst hat das sehr geholfen, das so zu verstehen, nach dem Durchgucken dieser ganzen Studien deutlich besser einordnen. Als letzten Punkt noch zu den Methodiken, weil was mir schon wichtig ist, ist nicht nur auf irgendwelche Aussagen oder Sätze zu verkürzen, sondern eben diesen Kontext zu geben. Und ich glaube, der wichtigste Kontext, der ist rübergekommen. Aber man muss sich eben auch anschauen, das merkt man wahrscheinlich erst, wenn man in diese Studien schaut, und sie sind ja nicht immer einfach zu lesen, dass es hier einfach auch unterschiedliche Vorgehensweisen und am Ende auch Variablen gibt, an denen wir ja schrauben können und an denen auch die Autoren von Studien schrauben. Wir haben immer wieder neue Zeiträume, die wir untersuchen können. Wir können das dann in einem Land untersuchen, dann gibt es eine Erkenntnis, oft in den USA, und dann kommt jemand und sagt, okay, dann testen wir es mal in Großbritannien oder in Deutschland. 10 Jahre, 15 Jahre weiter, dann wird getestet, gibt es den Effekt immer noch, jetzt wo er ja bekannt ist, wo wir das in der Wissenschaft veröffentlicht haben. Und dann auch die Frage, welche Zeiträume schauen wir uns dann an? Oder vielleicht auch anders formuliert, wann ist denn ein Kursverlauf eigentlich ein positives Momentum? Ich kann ja eine Aktie haben, die steht 30% unter dem Kurs von vor 12 Monaten. Aber er steht vielleicht auch 20% über dem Kurs von vor 3 Monaten. Es gibt ganz viele stark gefallene Aktien im Vergleich zu 2021 und 2022, ganz viele Tech- und Wachstumsaktien. Die stehen teilweise 80% unter ihrem Allzeithoch aus 2021 und 2022, aber schon wieder 100% unter dem Tief, das sie erreicht haben, vor 6 Monaten beispielsweise. Haben wir jetzt ein positives Momentum oder ein negatives Momentum? Und die Antwort hängt einfach davon ab, wie wir das Ganze definieren. Schauen wir uns 1 Monat an, 3 Monate, 6 Monate oder 12 Monate. Deswegen kann es auch mal zu unterschiedlichen Ergebnissen kommen. Und deswegen sind das ja auch Durchschnittsaussagen. Und dieser 3- bis 12-Monats-Zeitraum, das hat sich hier gezeigt, das wurde meistens untersucht. Und auf den ist das zu beziehen. Längerfristig sehen wir dann eben eher diesen Reversal-Effekt. Mal tritt er nach 2-3 Jahren auf, mal tritt er nach 5 Jahren auf. Und das sind alles Durchschnittswerte. Also es wäre total illusionär zu glauben, dass man mit dieser Information jetzt einfach morgen irgendeine Aktie danach kauft und die müsste sich danach entwickeln. Die Aussage davon ist ja immer, im Durchschnitt funktioniert etwas besser. Also vielleicht in 6 von 10 Fällen. Und wenn ich das Gegenteil aber tue, dann liege ich vielleicht eher in ja, nur 4 von 10 Fällen richtig, also 6 von 10 Mal falsch. Und wenn ich das Ganze mache, wenn ich langfristig anlege, dann sollte mir das einen Vorteil bei der Geldanlage bringen. Nichts Kurzfristiges und nicht bezogen auf eine einzelne Aktie, und natürlich reden wir hier schon längst nicht über Garantien. Man kann auch für sich sagen, und das ist auch völlig in Ordnung, der Kursverlauf ist für mich völlig egal. Und ich muss auch sagen, für mich selber ist da auch eine ziemlich untergeordnete Info, wenn man das nämlich auch mal versteht, dass es kein Weltuntergang ist, eine Aktie zu kaufen, die gefallen ist. Das kann langfristig eine gute Chance sein, aber wenn eine Aktie gerade gestiegen ist, dann ist es eben eine Durchschnittsaussage. Und wenn ich jetzt langfristig halte, dann schaue ich mir schon genau an, wenn sie gestiegen ist, wie sieht denn das Bewertungsniveau aus? Dann ist das eben eine kritischere Frage. Oder eben, ob der Aktienmarkt vielleicht gerade schon zu viel Optimismus einpreist. Das kann man mit diesem Wissen tun, aber man muss da jetzt keine Schwarz-Weiß-Regel draus ableiten. Im Zweifelsfall würde ich nur ungern überwiegend gegen die finanzwissenschaftliche Evidenz wetten. Also das ist, glaube ich, relativ ungünstig. Ich würde da lieber mit der Evidenz gehen. Also bei allen Ungewissheiten und Unsicherheiten, die es immer noch gibt, solange ich Aktien vielleicht aus einem Pool auswähle, die zu meiner Strategie passen und da langfristig im Durchschnitt etwas besser performen als eine andere Strategie, dann mache ich das ja offensichtlicherweise lieber. Und so kann man das dann, glaube ich, auch in die eigene Geldanlage integrieren oder eben auch ignorieren und feststellen, dass hier mehrere Wege nach Rom führen. Wichtig ist eben nur zu erkennen, was ist hier der relevante Kontext, was steckt hier hinter diesen ganzen Sprichworten und was sind auch Vor- und Nachteile, die mit der jeweiligen Vorgehensweise einhergehen. Und eben auch als Erkenntnis womöglich, dass es schon, und das liest man auch aus diesen wissenschaftlichen Studien heraus, eine Herausforderung ist für diese Markteffizienzhypothese. Also, dass es da nicht so ganz einfach fällt zu erklären, dass etwas so Simples wie Aktienkurse, eine allseits bekannte und überall verfügbare Info, dann doch scheinbar eine gewisse Aussagekraft hat, die wir über Jahrzehnte immer wieder feststellen konnten. Also, die erste Studie, die ich erwähnt habe, die kam ja vor etwa 40 Jahren raus. Und davor gab es auch schon andere Studien, die das schon in der Tendenz gezeigt haben. Und bis heute scheinen sich diese Effekte immer noch so weiter zu bestätigen. Damit soll es das für heute gewesen sein. Mal wieder ein Einblick in wissenschaftliche Studien. Vielleicht an Stellen etwas trockener, aber das ist nun mal leider dabei. Ich versuche das hier, sag ich mal, bestmöglich irgendwie auch zu komprimieren und umzuformulieren. Das hat vielleicht auch an einigen Stellen ein paar Ungenauigkeiten, weil man das eben nicht so wissenschaftlich formuliert, wie die ganzen Studien es machen, wo ich dann hier versuche, natürlich in 2, 3 Sätzen so eine 50-Seiten-Studie zusammenzufassen. Also auch gern selber reinschauen, wenn man das noch genauer sehen möchte. Aber ich glaube und hoffe, dass die relevanten Punkte hier rübergekommen sind. Themen wie Momentum, aber auch vor allem Regression zum Mittelwert, das gehört für mich zu dem Überaspekt Gesetze der Finanzmärkte. Und darüber spreche ich auch in einer Videoserie, die kannst du dir auf meiner Webseite einfach anschauen. Ist kostenlos. Und du kannst den Link direkt in der Podcast-Beschreibung finden. Also schau dort auch sehr gerne mal rein, wenn dich das interessiert und du auch ein Interesse daran hast, an diesem fundamentalen Verständnis, was eigentlich passiert so ja, unter den Finanzmärkten, unter den Aktienmärkten. Und das ist in meinen Augen eben das Fundament, auf dem eigentlich jede Anlagestrategie, die wir umsetzen wollen, dann aufbaut. Also da gerne mal reinschauen, Links in der Podcast-Beschreibung. Bei der Recherche musste man sich natürlich auch hier ziemlich durchwühlen und hat einiges an Zeit gekostet für jeden, der diesen Podcast positiv bewertet und das honoriert, bin ich natürlich sehr dankbar. Vielen Dank dafür, mach's gut und bis zum nächsten Mal.